Lotti, Michel Berger und ich kennen uns seit vielen Jahren und gleichzeitig nicht. Wir leben in einer Stadt, wir ticken sehr ähnlich und doch haben wir uns noch nie bisher live getroffen. Doch jetzt war es endlich soweit. Und wie? Wir haben die Zeit vergessen, wir haben vergessen, das Licht in meinem Wohnzimmer anzumachen, weil wir wahrscheinlich selbst so hell leuchteten. Melody kennt die dunklen Tiefen des Lebens. Sie kennt abfällige Kommentare zu ihrem Körper. Sie kennt die Ausgrenzung und das Gefühl, nicht richtig zu sein. Das verbindet uns, denn auch ich kenne es. Wir beide kennen es nur zu gut, alles, wirklich alles dafür zu tun, um endlich irgendwie dazuzugehören. Doch um welchen Preis? Wofür eigentlich? Melody erzählt über ihren Weg der glücklichen Kindheit, bis zu den ersten negativen Kommentaren über ihren Körper, die alles verändert haben. Sie wurde magersüchtig, unsicher und gleichzeitig, das ist das Besondere, wusste sie, es gibt im Leben etwas, was mehr ist als das, was ich bisher kennengelernt habe. Burnout, Angst, Schulden, all das ist Vergangenheit. Wie gut. Heute setze ich Melody dafür ein, dass dicke Menschen in einem anderen, besseren Licht stehen und ist damit sogar sehr erfolgreich. Neulich erschien dazu ihr Buch Body Politics. Der Link dazu ist in den Shownotes. Das Gespräch mit Melody war angenehm, lustig, so als wären wir uns schon immer kennen. Wir sind uns eigentlich auch einig gewesen. Wir waren früher bestimmt beide starke, gewickelnde Frauen und haben uns für ein Wiedersehen heute verabredet. Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Bis bald mal wieder. Hallo Melody.
Hallo.
Du, wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Ich habe das heute Morgen überlegt. Seit wie vielen Jahren? Hast du eine Ahnung?
Ich glaube schon fast 4-5 Jahre, kann das sein?
Also es fühlt sich so an.
Ja, ich würde auch schon sagen, dass es relativ lange schon ist, also schon ein paar Jahre. Ich bin jetzt auch schon bestimmt 7 Jahre oder so bei Instagram oder 8 Jahre.
Ja.
Vielleicht sogar länger dann, ne?
Ich glaube nicht. Ich glaube, als du mich angeschrieben hattest, das war meine Phase, in der es mir nicht so gut ging. Und das war vor 4 Jahren.
Alles klar.
Es muss irgendwie da gewesen sein, 4-5. Ja, schön, dass du heute hier bist bei mir. Ist echt cool, so einen Star zu haben.
Vielen Dank für deine Einladung, ich freue mich voll.
Ja, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich hatte gestern einen ganzen vollen Tag und vorgestern und habe heute so ein bisschen lockerer gemacht. Das habe ich in der Vergangenheit gelernt. Mhm. Wenn solche Tage voll sind und man erst um 23 Uhr nach Hause kommt aus Berlin quasi von einem vollen Tag mit dem Zug, dann ist es sehr gut am nächsten Tag nicht um 9 schon wieder einen Termin zu haben. Aber das musste ich auch lernen, dass es auch okay ist. Voll okay ist, einen Tag zu haben, wo man bis nachmittags im Nachthemd ist und sich dann anzieht und dann hierher radelt.
Ja, wie viel Arbeit ist so am Tag? Hast du so bestimmte, also ich kenne es von mir, ich habe so einen innerlichen Druck. Vor allem, je mehr ich zu tun habe, ich habe so schlechtes Gewissen, Pause zu machen. Wie geht's dir dabei? Also,
es ist echt unterschiedlich. Also jetzt, wo ich ja auch seit über einem Jahr, ja, also vor Corona schon in dem Jahr wieder zu Hause arbeite, ist es unterschiedlich. Ehrlich gesagt versuche ich nicht so viel zu arbeiten. ich versuche die Tage mir nicht mehr so voll zu hauen, dass ich um 18 Uhr noch irgendwie dringend was machen muss. So mein Ideal ist eigentlich, bis 16 Uhr zu arbeiten. Das ist so die Zeit, die ich früher hatte, als mein Sohn eben jünger war und ich ihn von der Kita oder von der Schule abholen musste. Und natürlich gibt es jetzt auch mal Tage, die voll sind, ne? So wie gestern oder wenn ich Fotos mache. Aber ich versuche ja einfach nicht mehr so viel zu sitzen vor dem Computer und E-Mails zu beantworten und andere Sachen zu machen.
Ich weiß noch, letztes Jahr im Sommer saß ich in meinem Lieblingscafé, das kennst du ja auch, Entenwerder 1. Und da war ich so oft, dass der Kellner mich gefragt hat, ob ich einen Job habe, so ungefähr. Also so charmant, aber das hat er gefragt. Und dann habe ich ihn angeguckt mit meinem Kakao und habe gesagt, du, ich arbeite die ganze Zeit, ich denke nach.
Ja.
Weil da passiert es ja, ne? Diese Kreativität, die muss ja Die kommt nicht vom auf dem Bildschirm starren, oder?
Nee, tatsächlich hatte ich dieses letztes Jahr ganz oft das Gefühl, dass ich versage, dass ich nichts auf die Reihe bekomme, als ich das Buch geschrieben habe und auch davor schon, weil ich merkte, also ich echt so in Schleudern kam, weil ich irgendwie in meiner Vorstellung dachte, wenn man ein Buch schreibt, dann sitzt man 8 Stunden so preußisch vor dem Computer und schreibt 8 Stunden. Und ich musste lernen, dass man eigentlich gar nicht so viel schreibt am Ende des Tages, vielleicht 2, 3 Stunden, aber das ist dann schon ganz schön viel. Und den Rest halt einfach, ja, wie du es gerade gesagt hast, denkt, sich das schön macht, sich für sich sorgt. Und ich hatte, mein liebstes Kinderbuch war von Leo Leoni, Frederik. Kennst du das mit der Maus? Die sind so verschiedene Mäuse und eine Maus macht offensichtlich, also die anderen Mäuse sind ganz wütend, weil die eine Maus nichts macht. Die sitzt nur da und quasi hat die Augen zu und alle schaffen und holen so die Nüsse rein und die Getreidekörner und was weiß ich, was Mäuse dann noch so reinschaffen. Und dann, ehrlich gesagt, das war für mich immer so, und ich habe mich daran erinnert, und immer wenn ich dann tagsüber mitten so am Tag, ne, wenn alle anderen im Büro sind, so gefühlt, auf dem Sofa lag oder auf einer Wiese lag oder keine Ahnung, und ein schlechtes Gewissen hatte, weil das wirklich für mich schwer war, das wegzukriegen, dieses schlechte Gewissen. Mhm. Wenn ich dann auf dem Sofa lag, habe ich immer an die Maus gedacht, die ja auch im Sommer da nur rumlag. Und dann im Winter kam sie dann ja mit ihren Geschichten, ne, und hat dann von den Sonnenstrahlen erzählt, die sie quasi im Sommer aufgefangen hat, und hat diese Geschichten eben erzählt. Und das habe ich gerade vor kurzem meinem Sohn erzählt, und er war auch noch mal ganz entzückt, der ist ja schon 13, von diesem Buch. Aber für mich sagt das so viel, ne? Dass wir diese Zeiten eben auch brauchen, wo man Sonnenstrahlen aufhängt, wo man Zeit hat, seine Gedanken fließen zu lassen. Aber es fällt mir voll schwer.
Ja, weil ich glaube, das hat auch einfach mit unserer Kultur zu tun und diesem System, diesen patriarchalischen Strukturen, dieses Schaffen, 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 zeig mir die Ergebnisse, hier ist die Checkliste. Weißt du, Selbstoptimierung ist ja schon zu so einem Leistungsding geworden. Und das wird nur so verkauft unter Sorg für dich.
Genau.
Aber weh, du machst kein Yoga.
Ja, genau.
Aber weh, du trinkst kein Smoothie, sondern ein Espresso zu viel oder so, ne? Und ich komme auch immer mehr dahin von diesem, weißt du was? Lass mich einfach mal kurz in Ruhe. Und das sage ich zu mir selbst.
Ne? Ja.
Also, das sage ich zwar zu allen anderen auch am liebsten, aber am Ende zu mir selbst am meisten. Lass dich doch einfach mal in Ruhe.
Ja, ich muss mir das auch oft sagen. Also jetzt dieses Jahr geht es schon besser als letztes Jahr. Also ich habe während diesem ganzen Prozess, als ich das Buch geschrieben habe, sehr, sehr viel über mich gelernt. Über meine... Ja, also A, wie ich arbeite, die nicht besonders strukturiert ist tatsächlich. Und auch, wie ich eben mit mir selber umgehe. Aber auch, ich habe das Gefühl, ich kämpfe die ganze Zeit beim Schreiben gegen meine innere Stimme an, die teilweise ganz laut wurde und sagte, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das wird niemals fertig, das wird eh niemand lesen. Das war wirklich schlimm, und aus dem Grund habe ich dann tatsächlich, während ich das Buch schon geschrieben habe, schon nochmal eine Therapie angefangen, weil ich merkte, ich komme immer an den Punkt, ich will an dem Punkt nicht sein, und ich stehe mir so selber im Weg. Also diese Stimme, die ist so laut, die macht sich so breit gerade, und wenn ich am Schreibtisch sitze, kann ich an gar nichts denken, weil die Stimme so laut in mir ruft, lass es einfach, ne? Oder immer wieder vor allem mich darauf konzentriert habe, was ich alles nicht geschafft habe. Oder eben diese Vorstellung, die ich hatte, dass man da so an seinem schönen, ich habe mir extra einen neuen Schreibtisch gekauft, so ganz schön natürlich, der so ein Design-Schreibtisch, der ist dann am Ende, merkte ich, der ist auch so Metall, der ist viel zu kalt, wenn man da seine Hände drauf legt, ist es die ganze Zeit kalt und der ist auch viel zu schmal. Ich brauche eigentlich so einen richtig großen Tisch, um daran zu arbeiten. Ja, dann saß ich da und habe mir halt immer so mir selber Vorwürfe gemacht, ne? Schon 11 Uhr, kein Wort geschrieben, was ist los? Dann war es 12, wieder noch nichts geschrieben. Also ich habe ganz, weil ich so fest davon überzeugt war, dass so muss es laufen. So, das ist das System. Bis ich eine Freundin hatte, die dann, die ich quasi engagiert habe als ja, fast schon Coach auch. Also die ist, jeden Tag habe ich sie angerufen, jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit haben wir gesprochen. Und sie ist mit mir wirklich wie, also sie wohnt in Berlin, so Hand in Hand, so, okay, was machst du heute? Also sie mir echt geholfen hat, mich zu sortieren, weil ich merkte, wenn man, also ich habe ja noch nie vorher ein Buch geschrieben, ich habe natürlich Texte geschrieben. Und ich bin jemand, die, ich mache das einfach so, wie ich das denke, so schon mit allen Sachen, ne? Auch mit meiner Agentur. So ist es immer gut gelaufen, aber ich merkte, mit dem Buch wird das eher so nicht so gut laufen. Also einfach mal meine Vorstellung war, ich setze mich hin und schreibe und dann kommen halt irgendwann 300 Seiten raus. Wirklich. Und das war natürlich nicht so. Und deshalb hatte ich diese Freundin, die jeden Tag mit mir, was machst du heute? Okay. Und dann war das so dieses, du machst das eine halbe Stunde. Also es ist wirklich, das klingt vielleicht total bekloppt, aber war für mich total hilfreich. Erstmal so eine Struktur und immer wieder, dass jemand auch sagt, es ist voll in Ordnung, es reicht. Es reicht. So rechne dir doch mal aus, wie viele Seiten du am Tag schreiben musst. Also um mir auch so selber die Angst zu nehmen, ne? Und auch so dann zu merken, nee, ich krieg das hin, wenn ich nur 4 Seiten schreibe am Tag. Ja. Mir weniger, also so Ziele zu setzen, die ich auch schaffen kann. Mhm. Da arbeite ich immer noch dran. Also dieses, was ist eigentlich realistisch? Also bei mir stimmt das oft nicht zusammen mit dem, was schaffe ich realistisch an einem Tag und was will ich eigentlich schaffen? Also was sagt meine innere Stimme, muss ich schaffen? Und das ist teilweise halt, passt überhaupt nicht zusammen. Das ist wirklich so. Mhm. Und dann ist natürlich immer wieder in der Vergangenheit dieses Gefühl entstanden bei mir, ich schaffe es nicht. Alle anderen schaffen es.
Melody, aber schaffen das die anderen wirklich?
Nee, genau, das weiß ich ja eben halt auch gar nicht. Ne? Das ist ja nur dieses, dass ich das Gefühl, dass ich dachte.
Weil du bekommst ja mit Sicherheit auch einige Nachrichten. Du hast eine große Fanbase auch. Wobei, sind alle Follower immer Fans?
Ich glaube, manche folgen einem halt auch nur so oder, also es ist wirklich so, es gibt so unterschiedliche, also ich habe schon so ein paar, mir haben vor kurzem ein paar Followerinnen geschrieben, die meinten, sie sind meine Ultras, Melody Ultras, habe ich richtig gelacht, schön, also so Ultra-Fans sind, aber das ist natürlich nicht jeder ein Ultra-Fan, manche gucken ja auch nicht so oft rein bei Instagram, ne?
Ja, was ich aber sagen wollte, weißt du, wenn man sich deine Arbeit anguckt, so ich als Außenstehende kann das ja sagen, Mann, dann denke ich, Alter, die Frau ist so heftig, du schaffst gar nichts. Und sie schafft alles. Und das ist eben genau das Problem. Mm. Das ist das Problem. Wir lassen uns alle, blenden ist so ein negatives Wort, weil so böse, das meine ich gar nicht. Sondern wir lassen uns alle
beeindrucken, wenn ich weiß gar nicht, ja, anderes Wort.
Also wir suchen eigentlich im Grunde genommen permanent nach Beispielen, beweisen, dass wir schlechter sind als die anderen.
Genau, ja.
So, ja. So dafür fällt mir jetzt irgendwie kein Wort ein. Und das ist, glaube ich, das Problem, wenn man einfach so, bestätige mir, dass ich nicht gut bin. Und dann bleiben wir gar nicht in dem Rahmen, der uns dann stärkt und zeigt, dass wir gut dann sind. So, weißt du, wenn man eine To-Do-Liste oder einen Punkt auf der Liste abhakt, ey, alles geschafft. Weißt du? Und wenn du aber 20 hast und du schaffst 19, fuck, nicht alles geschafft.
Genau.
Und das ist der Clou. Und ich glaube, manchmal ist es eine Gewohnheit, zu strugglen. Wir können ja alle mal kurz überlegen, was der Inhalt dieser Aussage ist. Manchmal ist man so gewöhnt zu strugglen, dass man das macht, weil man es nicht anders kennt.
Ja, das kann bei mir auf jeden Fall auch ganz gut hinkommen. Ich weiß, dass das auf jeden Fall genau das ist, an dem ich arbeite seit einem Jahr jetzt mit der Therapeutin. Genau daran, dass ich immer wieder in der Vergangenheit und immer noch natürlich, weil so schnell habe ich das nicht abgelegt, nach einer Bestätigung suche im Außen, dass ich nicht okay bin. Dass ich, genau das ist genau mein Muster. Und das merkte ich eben letztes Jahr. Also ich wusste nicht, dass das mein Muster ist, aber ich merkte, ich komme an so einen Widerstand in mir und wenn ich das nicht schaffe, damit umzugehen oder an mir jetzt arbeite, dann wird das Buch nicht fertig, weil ich merkte so, das steht mir voll im Weg. Und das war, bin ich so dankbar, dass ich das erkannt habe, aber auch mit der Hilfe von Freundinnen, die meinten, ich glaube, du musst dir da Hilfe suchen. Also irgendwie sind wir auch mit unserem Latein am Ende, weil wir sagen dir das, aber du hörst es halt irgendwie nicht. Und du glaubst es anscheinend auch gar nicht. Und natürlich sind Freundinnen ja auch keine Therapeutinnen, die das auch nicht. Aber ich weiß, bin so dankbar, dass ich meine Therapeutin gefunden habe, die auch Coach, sagt man Coacherin? Nee,
Coaching.
Ja, Coaching, aber irgendwie ist es ist so ein englisches Wort, ne? Ja, Coach eigentlich, aber.
Ja, die auch Coach ist auf jeden Fall. Ja.
Ja. Ja, aber cool, dass du so mutig bist, weil viele Menschen haben ja gar nicht den Mut, sich die eigenen Themen anzuschauen und sich dem zu widmen, dass die dann merken, ich glaube, ich habe da ein Problem und glaub mir, 9 von 10 Leuten haben ein Problem und sich dem einfach zu stellen, ne? Und nicht blind die Augen zu machen und sagen, ist egal, mache ich später, wenn das Kind groß ist, wenn ich, keine Ahnung, dünner, dicker, wenn ich erfolgreicher, was weiß ich, ne, geworden bin, dann mache ich dann.
Ja, nein, also ich merkte ja wirklich letztes Jahr sehr deutlich, dass ich mich damit beschäftigen muss. Also es lag quasi auf meiner Tastatur, es lag auf meinem Rücken, es hat mich schwer gemacht, ich habe schlecht geschlafen, ich hatte schlimmste Albträume, es war sehr präsent. Ich wusste, ich muss mir jemanden suchen. Plus ich hatte ja ein paar Monate davor, der Hauptanlass, warum ich mir dann tatsächlich die Therapeutin gesucht habe, war tatsächlich zuerst der Unfall. Ich bin auf den Kopf gefallen und habe meinen Geruch und Geschmackssinn für immer verloren und habe da schon länger eine Therapeutin gesucht, weil eben die ÄrztInnen auch meinten, such dir jemand, weil du hast einen Sinn verloren und das ist einfach wichtig, ne, sie da, ja, darüber zu sprechen, über diesen Verlust. Und dann habe ich ihn über Monate niemand gefunden und dann kam eben das andere Problem viel stärker und das ist so interessant, weil ich am Anfang haben wir da auch drüber gesprochen, über diesen Geruch und Geschmackssinn, den ich jetzt nicht mehr habe. Aber ehrlich gesagt ist das überhaupt kein Thema mehr. Das war halt wirklich nur so, das ist das Vorgeschobene, was gerade so präsent war. Natürlich ist das blöd, aber ich komm damit ganz gut zurecht mittlerweile. Ich denke da jetzt nicht mehr jeden Tag dran. Und es war interessant, wie ich einfach merkte, nee, das da ist wirklich was und ich muss mir das angucken, um weiterzukommen. Also um wirklich so durchzugehen durch dieses, ich habe mir das dann irgendwann mal so aufgemalt, weil dieses Gefühl so stark war, dass ich, dass was Riesiges vor mir liegt, ne, dieses Buch, was geschrieben werden will und dieser riesige Druck, den mir das gemacht hat, weil der Verlag, meine Lektorin, meine Agentin, alle möglichen Leute immer zu mir gesagt haben, ach, wir machen uns gar keine Gedanken um dich, also du schreibst das doch locker so. Also das war so, dass alle noch mehr Druck mir gemacht haben, weil sie meinten, das machst du doch, das schaffst du doch easy.
Ja, weil die eben anders von dir denken, als du fühlst selber.
Genau, ja, weil ja, das ja. Nicht so, genau.
Ja, klar, ist logisch, aber weißt du was? Das Buch ist fertig.
Ja, eben.
Du hast es geschafft, natürlich.
Ja, ich habe es echt geschafft.
Und ich kann mir vorstellen, Buchschreiben ist auf jeden Fall anders, als man vorher denkt. Egal, was man vorher denkt, es ist anders. Und ich habe mir, weißt du, ganz kurz nur, ich habe mir so viel Stress gemacht mit meinem Buch, dass ich aus Versehen 2 Monate zu früh fertig war, weil ich mir so einen Stress gemacht habe. Ich habe alles abgesagt, weil ich dachte, wenn meine Arme, bei mir ist dann immer der Punkt, wenn meine Arme mal streiken, ist scheißegal, was mein Kopf will, dann macht der Körper einfach nicht mit. Mm. Und das war meine Angst, dass meine Arme im Winter versagen und dann nichts mehr geht. Und das war so meine Angst. Und das ist kein einziges Mal passiert. Und deshalb bin ich einfach schneller fertig geworden, als ich dachte. Also deswegen.
Ich habe meine Deadline so ausgereizt, dass ich mein Buch, der Abgabetermin war montags. Mhm. Und meine Lektorin sagte noch, ja, wäre schon gut, wenn es jetzt nicht gerade abends kommt. Ne? Also wäre schon gut, wenn es tagsüber kommt. Ich habe es um 21:01 Uhr, glaube ich, abgeschickt abends, weil ich noch 1000 Sachen machen musste. Mhm. Aber ja. Ich habe es wirklich bis zuletzt ausgereizt.
Mhm. Hast du schon immer davon geträumt, ein Buch zu schreiben? War das so einer deiner Wünsche oder war das so dieser logische nächste Schritt in deiner Arbeit irgendwie auch?
Das war tatsächlich, also ich hätte die Frage, wenn du mir sie gestellt hättest, letztes Jahr vor August, hätte ich gesagt, nee, also ich wollte tatsächlich noch nie ein Buch schreiben, kann ich mich nicht dran erinnern, witzigerweise. Habe ich meine Tagebücher gefunden oder ich wusste, wo sie sind, habe die dann alle nochmal durchgelesen und da habe ich einen Tagebucheintrag gefunden, wo ich schreibe, dass ich gerne mal ein Buch schreiben möchte, ein Mutmachbuch für dicke Mädchen. Und das, wow, das muss ich eigentlich unbedingt nochmal teilen. Ja, geil. Ich glaube, das war 92 oder 93.
Ich bekomme halt echt Gänsehaut, voll schön.
Also ich habe zwei Seiten geschrieben. Ja, das Mutmachbuch war aber, ging jetzt nicht so in die Richtung, hey, du bist gut so, wie du bist, sondern das war eher so, wie habe ich geschrieben, Abnehmtipps verquickt mit einer feurigen Love Story. Also ich habe wirklich laut gelacht. Ich muss es mal auch mal jetzt mal posten, weil das ist einfach zu witzig eigentlich. Also natürlich spricht das sehr aus diesem Gedanken, dass ich mich damals nicht wohlgefühlt habe in meinem Körper und so. Aber also anscheinend wollte ich damals ein Buch schreiben. Ich habe es nur tatsächlich vergessen in den letzten 30 Jahren. Yeah. Und dann war das jetzt natürlich irgendwann so die logische Konsequenz. All diese ganzen Gedanken, die ich über die Jahre geteilt habe bei Instagram und auch woanders, die denen so einen Rahmen zu geben, dass sie nicht so rumfliegen als einzelne Textfetzen. Und
Ja, voll schön. Also mich hat es überhaupt nicht gewundert, aber ja, es sehr schön. Mutmachbuch, die Kapitän. Ja.
Ich fand das auch wirklich witzig. Am allerlustigsten fand ich, da habe ich wirklich laut gelacht, als ich es gelesen habe, so laut, dass mein Sohn aus seinem Zimmer kam, wirklich dieses verquickt mit einer feurigen Love-Story.
Also wie alt warst du da?
Ja, 15. Ah, also süß. Klassisches Alter halt, ne? Für ja. So, ja, ich habe damals natürlich auch Bravo Girl. Was man macht. Und da hat man natürlich Kuschelrock und diese komischen Poster im Zimmer gehabt, die man immer bestellen konnte in der Schule. Also bei uns war das damals so, dass man die dann bei so einer Sammelbestellung konnte man immer so Poster bestellen mit so Sonnenuntergängen oder so schwarz-weiß, so ein paar auf so einer Palme oder oder so Postkarten konnte man auch bestellen. Aber ich weiß, man konnte dann immer einer hat dann diese Poster bestellt für 5 Mark. Ich weiß nicht mehr, wie teuer die waren. Und dann hat man halt diese Poster da, genau, hatte man dann in seinem Zimmer hängen, ne?
Süß, ja. Du kommst ja aus Süddeutschland, ne?
Genau, ich komme aus einem echt kleinen Dorf. Also es gibt bestimmt kleinere Dörfer, aber 1000 EinwohnerInnen. Das ist ja schon wirklich nicht viel. Und ein richtiges Dorf halt, ne? Also mit Bauernhöfen und Brunnen und Kleintierzuchtverein und freiwilliger Feuerwehr. Und ganz, als ich noch kleiner war, ich glaube, bis ich so 10 oder 11 war, gab es noch bei uns eine richtig kleine Post, die nur ein paar Stunden am Tag auf hatte, wo dann noch diese RAF-Fahndungsplakate hingen. Also ich meine, so alt bin ich auch schon. Da hingen die und das war alles in so einem kleinen Haus. Also das erinnere ich manchmal noch. Wenn ich das meinem Sohn erzähle, dann denkt er wirklich, Mama, wann hast du gelebt im Mittelalter? Also so dieses, dass ich mit der Milchkanne Milch holen gegangen bin beim Nachbarsbauernhof und so. Das war schon alles sehr, so pittoresk, ne? So sehr behütet.
Aber ist es, ich glaube, die kleinen Dörfer haben sich gar nicht so viel verändert, oder?
Ich glaube nicht, dass sich das so verändert, außer dass die jungen Leute jetzt Instagram haben und TikTok. Aber ich glaube, der Rest ist gleich, ja, wahrscheinlich.
Und sprichst du noch Schwäbisch eigentlich? Kannst du Schwäbisch?
Ich kann Schwäbisch. Also
ich liebe das, ne? Ich liebe das.
Aber jetzt so ad hoc natürlich, also wenn ich mit meiner Tante telefoniere, dann kommen natürlich doch mal so einzelne Worte oder so raus. Ja. Aber ich habe damals schon sehr Hochdeutsch gesprochen, weil ich es echt blöd, also ich fand damals den Dialekt immer störend, als ich da in der Schule war.
Und ja.
Ich war eine derjenigen, die damals dann schon im Schwäbischen Hochdeutsch gesprochen hat.
Ja, eine meiner besten Freundinnen ist Schwäbin. Und ich liebe das, ne? Ich bitte sie dann auch immer, irgendwas, sag irgendwas, das ist total bescheuert. Immer wenn Leute zu mir auch auf Russisch sagen, sag doch irgendwas, wo inzwischen sagen sie es nicht mehr, aber früher, dann sehen wir sehr, was wir denn sagen.
Ja, ja, es gibt halt so einzelne, also wenn zum Beispiel, ich hatte das diese Woche gerade, wenn man als Kind so sich so Burgen baut in einer Wohnung, ne, oder so, dann sagt man im Schwäbischen Lägerle dazu.
Lägerle.
Und das finde ich so schön, das finde ich schon auch schön. Das hat sowas, für mich hat es natürlich sowas, das gehört auch zu meiner Geschichte einfach dazu, das Schwäbische, und hat natürlich was so, verbinde ich mit meiner Kindheit, Jugend und ein Lägerle klingt auch einfach total gleich
total
einladend
süß.
Und gemütlich. Da will man sich doch direkt reinlegen.
Ja, alles mit Le.
Le, ja, Le. Dörfle, Lägerle, ja,
ganz
Äpfele,
schön.
Mädle.
Ja, Mädle, das ist doch auch schön, weißt du, man sagt, du bist ein schönes Mädle, das ist doch echt, ich finde das irgendwie cool. Naja, irgendwie habe ich ein Ding mit den Schwaben laufen, merke ich. Also irgendwie berührt mich das immer wieder und keine Ahnung, wieso eigentlich, wie das immer wieder in mein Leben kommt. Ja, magst du mal so ein bisschen, ich sehe schon, wir sprechen schon seit fast einer halben Stunde.
Ah, echt? Krass, kommt mir gar nicht so lange vor.
Ja, ich habe auch gerade auf die Uhr geguckt und war so irritiert. Naja, egal, wir machen einfach weiter, wir haben Zeit. Magst du ein bisschen über deine Geschichte erzählen? Dein Weg. Ich habe dein Buch natürlich gelesen, fast bis zum Ende. Ich bin noch nicht am Ende. Und es hat mich so sehr berührt, wie du beschrieben hast, dass deine Oma euch, dir und deinem Bruder, ist es richtig? Oder?
Cousine.
Ah, Cousine, Essen gegeben hat. Und du warst, ich hatte so ein Gefühl, dass du immer so in der Zwiespalt warst von Genuss und schlechtem Gewissen.
Ja, auf jeden Fall. Mir wurde ja schon wirklich, als ich eben 7 war, das erste Mal so gesagt, dass ich eben bestimmte Kleidungsstücke nicht tragen soll. Das ist ja so die erste Geschichte im Buch. Das war wirklich einer der ersten Momente, an den ich mich heute noch erinnern kann, dass ich einen Volantrock mit bunten Blumen unbedingt haben wollte und meine Mutter den aber wieder weggehängt hat und gesagt hat, nee, den kannst du nicht tragen, der betont deinen dicken Hintern doch noch mehr. Und das war so wirklich einer der ersten Momente, dass ja von außen so kam, dass etwas mit meinem Körper nicht stimmt, dass ich Sachen nicht tragen darf, obwohl mir es selber gefällt, dass dann so ja was ausgelöst hat in mir. Also dieser Moment, da kamen natürlich noch andere Momente dazu. Ich wurde schon früh immer wieder so daran erinnert von meinen Eltern oder auch Tanten oder meiner Oma, streck den Bauch nicht so raus, isst nicht so viel oder isst bestimmte Sachen nicht oder du musst mal aufpassen, dass dein Körper nicht dick wird. Also es war, wurde mir schon sehr früh, schon so wirklich in diesem Kinderalter, immer wieder von außen so signalisiert, dass ich mal, dass was mit meinem Körper irgendwie nicht stimmt, dass er irgendwie fehlerhaft ist. Das war mir dann relativ schnell so klar, dass ich aufpassen muss. Und genau, und dann war das natürlich mit dem Essen so, also bei meiner anderen Oma, die du gerade beschreibst, da hatte ich immer sehr schöne Sommer, die hatte einen Bauernhof im Schwarzwald und da konnte ich mit meiner Cousine, das war auch eine andere Zeit, habe ich so das Gefühl, da war man als Kind auch irgendwie freier, man ging morgens, kam abends, dazwischen hat keiner gefragt, was man gemacht hat und da, das war echt eine tolle Zeit zurückblickend, weil meine Oma hatte natürlich wie in so einem Film eine Speisekammer, die echt immer gut gefüllt war, da stand immer ein frisches Brot, Kuchen. Dann gab es so einen Keller mit so, wo man aus so richtigen alten Holzfässern sich quasi frische, also Apfelsaft holen konnte. Und das war wirklich, das klingt wie bei den Hobbits ein bisschen, aber es war auch ein bisschen so. Und immer, wenn meine Mutter mich dann nachts...
Das klingt so schön.
Klingt so schön, ja. Also wir waren halt frei. Natürlich haben wir uns da den Kuchen reingeschoben ohne Ende. Ist doch logisch,
geil.
Meine Cousine und ich, weil man kam von der Scheune in diese Speisekammer und hat, wenn man Hunger hatte, halt gegessen. Und manchmal halt auch, wenn man keinen Hunger hatte, nur weil man Bock hatte. Immer wenn meine Mutter mich da abgeholt hat, hat sie meine Oma geschimpft und hat gesagt, Mensch, und die darf doch nicht alles essen und wie sieht sie denn aus? Also, weil wir haben uns da einmal in der Woche, glaube ich, gebadet. Das war ja früher auch anders. Ne? Am Samstag hat man dann gebadet, alle im gleichen Wasser. Und
ja.
auf dem Bauernhof das war halt wirklich ein richtiger Bauernhof. Und dazwischen ist man halt draußen rummarschiert und hat halt irgendwie, wurde halt dreckig. Aber da... Also es war schon wirklich ab so diesem Alter dann klar, dass das oder mir klar, dass ich jemand anscheinend bin, so habe ich mir das dann für mich so zusammengereimt, die ja bestimmte Sachen lieber nicht essen soll, weil die irgendwie anscheinend dick machen. Für mich war auch schnell klar, dass dick was ist, was man nicht sein soll. Also was falsch ist, was nicht gewünscht ist. Und dann bin ich relativ früh, ja schon mit 12, in so eine Spirale reingerutscht von Diäten. Also mit 12 habe ich meine erste Diät gemacht und dann über all die Jahre immer mehr Diäten, weil das Ding bei Diäten ist ja, sie funktionieren nicht. Also sie funktionieren kurz, dann nimmt man ab, dann nimmt man wieder zu, meistens mehr, als man vorher gewogen und so rutscht man immer wieder in diesen Jojo-Effekt rein. Und ich war damals ja noch Schülerin, also ich war wirklich 12, 13, 14, 15. Dann war ich irgendwann magersüchtig, weil ich dieses Gefühl nicht losgeworden bin, dass mein Körper falsch ist, weil er halt in meinen Augen immer noch zu dick war. Und ich dann mir das da so zusammengereimt habe, dass er, wenn er dick ist, eben nicht liebenswert ist, nicht schön ist, nicht gut genug ist. Und das Aber Krasse
ganz,
ist...
Entschuldigung, ganz kurze Frage. Du hast gesagt, in deinen Augen Waren das wirklich deine Augen?
Oder ja, das ist eine gute Frage.
Oder waren das, hast du gedacht, dass es aus deinen Augen so ist? Ich erkläre dir gleich genau, warum ich diese Frage stelle, aber die beschäftigt mich in vielen Bereichen.
Nee, meine Augen, das stimmt total, das ist voll die gute Frage. Das waren, das kam, also da habe ich mir alles, was von außen auf mich quasi eingetröpfelt ist, also all die Kommentare, die ja schon ab dem Moment, wo ich eben 7 war, immer wieder kamen, ne, von meinem engen Umfeld. Mein Vater hat ja auch früher Nilpferd zu mir gesagt. Das hat er sehr oft gesagt und also es wurde auch immer kontrolliert, was ich esse. Also so bei uns war alles so offen in der Wohnung, ne? Wenn man quasi in einer in die Küche geht, haben das alle gesehen. Und dann wurde das immer bewertet, wenn ich mir, egal was ich mir geholt habe, ob es eine Schale Nüsse war oder ein Apfel oder ein Joghurt oder was weiß ich. Und wenn es eine Schokolade war, natürlich auch. Es wurde immer gesagt, na, schon wieder Hunger. Also immer so bewertet, aber eher abgewertet. Und ja, das waren, wahrscheinlich war das so eine Mischung aus all dem, was ich mitbekommen habe, was ich dann auf mich so projiziert habe. Also all das, was mein Umfeld gesagt hat und die Magazine, die dann noch dazu kamen. Ja, dieses Bild, das sich dann so sehr eingeprägt hat in meinem Kopf, das natürlich das so verstärkt hat, dieses Minusgefühl, ne, dass alle Mädchen und Frauen, die in Magazinen abgebildet sind, ja alle gleich schön in Anführungszeichen aussehen, also alle gleich vor allem aussehen oder eine ähnliche Figur haben, so. Ja, also eher natürlich wurde das von außen
genau,
beeinflusst, dieses Gefühl.
Weshalb ich gefragt habe, ist einfach, ob jetzt deine Geschichte ist das mit dem Dicksein, bei mir ist es das mit dem Behindertsein. Weißt du, ich habe einmal die Augen zugemacht, da war ich ungefähr so 16, 17 und auf einmal fühlte ich mich so unfassbar sexy und schön. Ich habe gedacht, ich bin J-Lo. Genau. Und aber die, von außen wurde mir die ganze Zeit gesagt, ich hatte früher Akne, ganz schlimm. Und ich war einfach das hässliche Entlein, ja. Und dann auch noch die Behinderte. Und von außen gab es überhaupt nicht mal einen Einheitspunkt zu glauben, ich sei schön. Mhm. Weil die Jungs standen nicht auf mich, ganz ehrlich. Ich habe mit 16 noch nicht mal einen Jungen geküsst, weil kein Junge mich küssen wollte damals. Und aber, und da habe ich gemerkt, zum einen, das war meine erste Erkenntnis, verstehe ich aber jetzt erst, dass ich fühlte mich nie hässlich. Von innen war ich J-Lo. Von außen war ich hässlich. Weil mir die anderen gesagt haben, ja, mit dir sollte man nicht küssen. Mit dir sollte man nicht abhängen. Und diese Diskrepanz zu heilen, Das ist dann der Clou in der ganzen Sache. Deswegen habe ich gerade gefragt, ob du dich wirklich hässlich fühltest oder ob du denkst, dass du dich so fühlen solltest. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Ja, ich habe da vor kurzem hatte ich so ein ganz gutes Beispiel für mich gefunden, dass ich, als ich eben jünger war, also bevor das alles losging mit den Kommentaren von außen, fühlte ich mich wie so ein Luftballon, ne, so ein voller Luftballon, der so, ich habe alles, ne, ich war so ein echt fröhliches, mutiges, ein bisschen auch freches Kind, so, ich habe alles auf Bäume geklettert.
So wie meine Katze.
Wie deine Katze, genau so. Ich war immer bei den, also war im Stall bei den Tieren und bin durch Bäche gewartet, ne, hab Kaulquappen eingefangen. Also so, ich war halt wirklich so ein
lebendig.
Lebendig, genau. Also so ein bisschen draufgängerisch. Hat alles interessiert. Ich war mutig und dann fing es eben an, dass diese Stiche da reingingen in diesen quasi Luftballon und dieses Selbstwertgefühl immer mehr so durchlöchert haben. Und das finde ich so ein volles Gute. Für mich immer noch ist das ein gutes, weil ich jetzt immer noch dabei bin, überall ja immer noch diese Löcher eben zu füllen, mit Pflaster drüber zu machen oder sie halt dauerhaft natürlich am besten zu füllen. Aber das hilft mir immer so ein bisschen, das auch selber nochmal so zu verstehen, wie das passiert ist, weil dann, klar, immer mehr Stiche und dann war natürlich immer weniger, da ging immer mehr Luft aus dem Luftballon raus und dann war immer weniger Selbstwertgefühl auch da.
Ja, und was passierte dann, als du in deinem Auto auf dem Weg nach Hamburg saß und bist dann einfach rübergedüst in den Norden?
Also, ja.
Warum warst du überhaupt Hamburg?
Ich wollte
Oh, das klingt jetzt super negativ, aber ich habe mich in dem Dorf mit meiner Familie eher nie so richtig wohlgefühlt. Ich hatte immer das Gefühl, ich gehöre da nicht so richtig hin. Also nicht, weil ich dachte, ich bin was Besseres, aber ich hatte nicht so einen richtigen, also ich fühlte mich da nicht wirklich gesehen auch. Und das
Das
konnte
ist
ich
nicht
dann,
negativ.
also ja, und das konnte ich dann auch gut vergleichen, weil ich ja dazwischen ein Jahr in den USA war,
Ja,
bei einer
stimmt.
Familie war, die mich sehr gesehen hat und die sehr, also die, das eher voll die Umstellung war, dass auf einmal ständig mein Gastvater jeden Tag mit mir sprechen wollte und meinte so, sprich mit mir, erzähl mir was von dir, was fühlst du, was denkst du, was brauchst du? Das hat mich sehr irritiert.
Entschuldige
Ja.
ganz kurz, der Strom ist nicht in der Steckdose.
Ja.
Kannst du einmal kurz gucken?
Mhm.
Oh Gott, wie peinlich.
Eigentlich
Oder am
schon.
Laptop hier?
Warte.
Weil der zeigt mir das gerade an.
Oh, hier ist drin.
Mach mal ein bisschen doller.
Oh ja, stimmt.
So. Okay, alles gut, jetzt geht's weiter.
Also, aber eigentlich ist alles drin, aber es ist doch merkwürdig. Gibt es hier noch irgendein Kabel?
Nee, manchmal verrutscht
Man sagt Bescheid,
das.
also mach so ein Zeichen.
So.
Ja.
Sehr unangenehm, tut mir leid, ich schneide es trotzdem nicht weg, weil ich Schneiden in der Mitte hasse. Wir stehen zu Fehlern, wir sind nicht perfekt, oder? Wir
Nein, das ist
stehen
doch,
dazu.
gehört doch dazu. Alles, ich finde das überhaupt nicht schlimm.
Das trägt ja natürlich jetzt total mein Perfektionismus, merke ich. Sorry. Entschuldige, gut. Amerika, du warst in der Familie, die dich gesehen hat.
Genau, das war dann für mich tatsächlich erstmal voll die Umstellung, weil ich schon jemand war, die sehr, obwohl ich aus einer großen Familie komme, ich habe ja noch drei jüngere Geschwister, schon jemand, ich habe schon viel mit mir ausgemacht und dachte auch immer, ich muss das alles mit mir ausmachen. Und da war das natürlich voll die Umstellung, auf einmal in einer Familie zu sein, die selber keine eigenen Kinder hat und auch keine, also die halt nur zu zweit gelebt haben und da auf einmal, ja, auch, dass Leute sich Menschen, andere Menschen für mein Leben interessiert haben und mich gefragt haben, was willst du denn machen? Und ich mich am Anfang gar nicht getraut habe zu sagen, ja, ich würde gerne mal Ballett ausprobieren und ich würde mehr gerne. Und sie mir das auch alles eben möglich gemacht haben, ne? Also sie haben wirklich mich von A nach B gefahren. Dann irgendwann hatte ich auch ein eigenes Auto, weil man in Amerika mit 16 schon fahren darf. Und die mir ganz viel zugetraut haben, aber mir ganz viel Freiheit auch gelassen haben trotzdem. Also die waren jetzt überhaupt nicht so konnte, ich meine, ich war ja 16, aber trotzdem hatte ich dann ein Auto, durfte da durch die Gegend fahren. Ich habe ja dann in Detroit gewohnt, also komme vom 1000-Einwohner-Dorf in eine riesige Stadt. Das war für mich echt eins der wichtigsten Jahre da. Also ich war schon vorher eben sehr selbstständig, weil ich auch die älteste Tochter von vier Kindern bin und auch schon früh eben ja auch so mithelfen musste zu Hause. Aber das war für mich so ein Jahr, wo ja, wo mir auch klar war, also es gibt. Ich hatte dann hier das Beispiel, ne? Es gibt eben auch Familien, die anders sind, die wertschätzen, miteinander umgehen und wo andere Sachen möglich sind. Und deshalb bin ich dann nach Hamburg tatsächlich gezogen. Auch weil ich kannte Hamburg davor nicht. Ich war einmal ganz kurz da, aber auch nur ein halbes Jahr vorher. Und mir war aber immer klar, ich will in der Stadt wohnen, in der Medienstadt wohnen. München kam mir zu piefig vor, weil München ist auch näher dran gewesen, es wäre viel zu nah gewesen.
Ja, stimmt.
Und deshalb war es Hamburg. Ich hatte immer schon so ein, also keine Ahnung, ich vielleicht war es in der, was ist das, Tagesthemen, Tagesschau? Ich war so, ich will nach Hamburg. Und dann bin ich da echt ja alleine hingezogen, genau.
Voll mutig. Echt.
Ja, damals habe ich das gar nicht als so, das war halt die einzige Möglichkeit, so, ne? Ich wusste halt, okay, wenn ich was mit Medien machen will, dann muss ich da hinziehen. Und es hat alles irgendwie hingehauen. Ich weiß, dass ich am Anfang schon einsam war, dass es schon nicht so einfach war.
Ja, vor allem in Hamburg Freunde zu finden. Ernsthaft, wer das schafft.
Ja.
Also man schafft das, komm. So, ne? Aber man muss schon dranbleiben. Es ist
Ja.
nicht leicht, das ist so,
Ist schon
finde ich.
schwer in so einer großen Stadt. Ich weiß, am Anfang war es schon sehr schwer, aber mir habe ich mich dann so durchgeboxt und ich wollte hier immer wohnen. Das war immer so, dass dann, obwohl ich ja hier noch nie war, aber wie ich mir es halt so zusammengereimt habe, ne? Auf jeden Fall eine Großstadt. Und Berlin war damals, das ist ja auch schon, ich bin ja seit 97 in Hamburg, Berlin war da auch noch anders. Also natürlich wäre Berlin auch cool gewesen, aber ich wollte halt immer nach Hamburg, auch wegen den Schiffen und wegen der Elbe und
Und von der Temperatur, weil du ja auch Island so magst, ne?
Ich mag das, ja, ich liebe das, wenn es, ich liebe Wind, ich liebe es, wenn es, eigentlich ist das genau mein Wetter gerade draußen. Das so 10, 12 Grad ist eigentlich genau mein, ich mag, ja, ist wirklich genau mein, ich mag überhaupt nicht, wenn es warm ist, also wenn es richtig heiß ist, hasse ich wirklich, kann ich überhaupt nicht ab. Und deshalb, klar, ich liebe Island auch natürlich wegen dem Wetter und weil es schon auch sehr ähnlich ist, so mit diesem, so dieses Nordische, was wir hier ja auch in Hamburg haben und Island natürlich nochmal ausgeprägter als hier, aber.
Ja, für mich wäre es ja viel zu kalt alles, also. Ich würde ja am liebsten in den Süden ziehen, wegen des Wetters, so schön Rheinland-Pfalz, in die Toskana, sage ich mal, in Deutschland. Ja, und wir müssen echt ein bisschen abkürzen, hör mal, die Zeit rast, was, also, wie, so.
Also wenn die Menschen meine Biografie erinnern, nicht erinnern, wie sagt man, interessiert, dann können ja Menschen das auch nachlesen. Genau. Ich habe ja, der erste Teil in meinem Buch ist ja sehr autobiografisch.
Genau. Der, wir kürzen mal ein bisschen ab. Du hattest dann irgendwann, du warst in der Modebranche tätig und hattest dann ein Burnout. Hast du das kommen sehen, dass es auf dich zurast wie so eine Welle?
Ich habe überhaupt nichts kommen sehen. Ich wusste schon länger, dass etwas mit mir nicht stimmt, dass ich dass ich extrem lustlos wurde, kraftlos, dass ich für die einfachsten Sachen viel länger gebraucht habe als normal. Und dass ich wirklich auch, dass ich gerade auch in meinem E-Mail-Postfach zum Beispiel immer mehr E-Mails angestapelt habe und ich es nicht mehr geschafft habe. Also ich hatte das Gefühl, ich kämpfe wirklich gegen so eine, na, gegen so ein, wie so eine Gegenstromanlage und es, ich schaffe es einfach nicht. Und natürlich dachte ich, jetzt wo ja auch alle wissen, was mein Muster quasi ist, dachte ich nicht, dass das System der Fehler ist oder dass etwas da nicht stimmt, sondern ich dachte, ich bin der Fehler. Ich schaffe es nicht. Ich bin falsch, ich habe mich nicht richtig angestrengt. Das muss doch alles unter einen Hut zu bringen sein, Mutter zu sein, Alleinerziehende damals auch schon, Vollzeit zu arbeiten. Trotzdem noch, ich hatte mir damals so ein krasses Sportprogramm auferlegt, weil ich ja wirklich 30 Jahre lang in dieser Essstörung dann drin war. Dann meinen Körper bestraft habe mit exzessivem Sport und eigentlich die ganzen Jahre nie dafür gesorgt habe, dass es mir als Mensch gut geht, dass es meinem Körper gut geht, nicht diesen Blick nicht hatte für mich, also dieses, was brauchst du wirklich? Das war quasi mein Gastvater, als ich 16 war in den USA gefragt habe, was brauchst du, wie geht's dir, wie fühlst du dich? Das habe ich dann erst gelernt oder erst angefangen, überhaupt darauf mal zu achten, weil ich so in diesem Blick auch drin war, immer wieder darauf zu gucken, was bei mir nicht stimmt. Ne? Immer noch zu dick. Obwohl ich ja wirklich 30 Jahre lang absolut durchschnittlich schlank war, hatte ich immer das Gefühl, mein Körper ist falsch, ist irgendwie zu viel. Ich muss da richtig hart dran arbeiten, dass er diesem Schönheitsideal entspricht. Und dann kam halt irgendwann genau dieser Burnout, aber die paar Tage davor hat sich vielleicht was angekündigt, aber ich wusste ja auch nicht, was das ist. Das ist, glaube ich, so.
Das ist der Punkt, ne?
Genau, man
das
weiß ja nicht.
Das ist wie die erste Erkältung oder so.
Ja, eben. Also ich kannte das nicht, auch von niemandem. Das war ja, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Da hat man auch noch nicht so öffentlich über Burnouts gesprochen. Jetzt ist ja mittlerweile schon so, es gibt noch mehr, die auch über ihre Burnouts gesprochen oder geschrieben haben. Aber ich glaube, ich hätte das auch trotzdem nicht wahrhaben wollen, dass ich einen Burnout habe. Ich habe lange gebraucht, das mir selber einzugestehen, dass es auch nicht meine Schuld ist, dass ich auch nichts falsch gemacht habe und dass es okay ist, einfach jetzt quasi schwach zu sein und mir Hilfe zu suchen und ja, diesen Burnout zu haben. Also dieses, es war, hat Monate, ich weiß nicht mehr, ob es ein halbes Jahr war oder wie lange es gedauert hat, bis ich wirklich erstmal so angekommen bin in diesem Burnout. Ich weiß, am Anfang war ich noch so wie so ein Hamster, der immer noch so in diesem Laufrad drinsteht, als dann die Ärztinnen meinten, sie haben Burnout und hier sind Medikamente und wir überlegen, ob wir sie in eine Klinik, und ich war die ganze Zeit wirklich so völlig außer Atem, so nein, das geht nicht, ich muss doch zurück und diese E-Mails und dann noch der Presse, der Newsletter und wirklich so, was, wie und wie soll das alles gehen und oh Gott, nein.
Verrückt,
und ich muss doch, ich kann doch nicht und ich, was soll ich denn machen? Und das hat voll lang gebraucht. um wirklich dann, ich weiß noch so, das kam dann irgendwann, dass ich dachte, ach, das ist das, was sie also die ganze Zeit meinten. So dieses, okay, es ist okay ein Tag, es ist auch okay, wirklich zu schlafen und alles runterzufahren und quasi alles, also wie wenn man ja so ein Puzzle auf den Boden wirft und dann ganz langsam anfängt, die Puzzleteile wieder so zusammenzusetzen und vielleicht auch anders zusammenzusetzen. Also mein Puzzle sieht auf jeden Fall jetzt anders aus, als vorher ausgesehen hat. Das hat voll lang gebraucht. Also ich war 2 Jahre krankgeschrieben tatsächlich.
Und was war dann eigentlich danach? Wie hast du dich selbstständig gemacht? Wie ging es dir damit eigentlich?
Mir war im Burnout, wurde mir dann natürlich noch nach einem Jahr, ich habe dann die ganze Zeit natürlich schon überlegt, was ich danach arbeiten will. Davor war ich fest angestellt. Ein Jahr war ich mal nicht fest angestellt, habe ich als Stylistin gearbeitet, aber sonst war ich wirklich komplett, seit ich 22 war, angestellt. Und mir war dann aber klar, auch durch die Therapie, die ich gemacht habe und auch dadurch, dass ich auf einmal ja so eine andere Perspektive auf mich entwickelt habe, auf wie will ich eigentlich leben, wie will ich mit mir selber umgehen, was brauche ich, war mir klar, dass ich in so einer festen Struktur nicht mehr arbeiten kann, dass das absolut das ist, also dass das mich auch krank gemacht hat, dieses immer zu müssen, immer ne, dieses morgens um 9 irgendwo sein müssen, auch wenn man sich nicht fühlt, dass das überhaupt nichts, ich glaube auch, dass das für die allermeisten Menschen eigentlich
ja,
nichts ist.
Ja, das glaube ich auch, genau. Bin ich überzeugt.
Aber für mich war es halt wirklich nichts und dann war dann klar, okay, ich mache mich selbstständig. Und da das eben auch so quasi die einzige Option war, es gab irgendwie gar keine andere Option dann für mich, habe ich das dann einfach gemacht, ohne ehrlich gesagt viel darüber nachzudenken. Ich bin eh nicht jemand, der sich so viele Gedanken macht, was alles schiefgehen kann. Ich mache es dann einfach und hatte wirklich viele Schulden da, als ich da angefangen habe, weil ich war ja 2 Jahre krankgeschrieben, hatte eine super teure Wohnung, in der ich immer noch wohne. Also für eine Person ist sie einfach teuer. Und am Anfang wollte ich aus der Wohnung raus und dann merkte ich aber, ach, es ist alles funktioniert nicht, weil Hamburg auch schwierig ist.
Ja, ja.
Die Wohnung ist ja auch schön. Und es war aber so, dass ich die ganze Zeit in diesen 2 Jahren, man kriegt ja nur 70% vom letzten Gehalt, also es war nicht besonders viel. Es war gerade die Miete und, weiß ich nicht, vielleicht eine Woche Essen oder so. Also habe ich da extrem noch mehr Schulden gemacht und bin dann wirklich, ich glaube, als eine der wahrscheinlich wenigen Menschen in die Selbstständigkeit gestartet, mit wirklich einem Berg Schulden.
Wow, das ist...
Und es war eine schwere Zeit. Also immer wieder, wenn ich mich so zurückerinnere, das war echt eine schwere Zeit, weil die Bank mich dann rausgeschmissen hat, die wunderbare Bank, die mit einem C anfängt, die sich jetzt so sehr um Frauen bemüht und Frauen, aber ich gehörte da anscheinend damals nicht dazu. Da wurde dann gesagt, nee, also sie sind ja, da kommt ja gar nichts mehr rein bei ihnen und oh Gott, nein, krankgeschrieben ist wegen Burnout, ja, das muss ich jetzt ja leider aufnehmen in ihrer Akte, ja, dann kriegen sie jetzt nie wieder einen Kredit. Also so wurde mit mir wirklich umgegangen damals. Aber irgendwie hatte ich trotzdem diesen Funken in mir, so ich will unbedingt habe da so viel gebrannt für diese Idee, mich selbstständig zu machen mit einer PR-Agentur und Mode aus Hamburg voranzubringen. Das war damals so wie so ein Strohhalm, an den ich mich so festgeklammert habe in diesem Burnout, um da so rauszukommen. Das hat wirklich mein Herz für geschlagen. Also ja, Mode ja sowieso.
Das hat dich wahrscheinlich sogar ja auch quasi über Wasser gehalten. Also nicht finanziell, aber am Leben gehalten, ne?
Total, genau. Das hat mich auf jeden Fall raus, wie so ein Sprungbrett, auf jeden Fall rausgeholt. Und das war finanziell, hat das echt lange gebraucht, bis sich das so richtig gelohnt hat, sich es nie. Aber trotzdem konnte ich natürlich ein bisschen Schulden abarbeiten. Und so. Also trotzdem war das auf jeden Fall toll, dass ich das gemacht habe. Und das war, also klar, sonst wäre ich jetzt ja auch nicht hier, ne? So, das war ja auf jeden Fall ein guter
Weg, ja.
Es war eine Zeit lang ein guter Weg, so. Hat mich auch eine Zeit lang glücklich gemacht, was ich gemacht habe. Und dann kam aber auf einmal, also während ich mich selbstständig gemacht habe, war ich auch immer noch nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Also da war ich immer noch so sehr in diesem Denken drin, dass nur ein bestimmter Körper ein guter Körper ist, also ein schlanker Körper, dass ich nach wie vor an meinem Körper wirklich hart arbeiten muss, dass ich hart zu mir sein muss. Und das hatte ich ja auch all die Jahre davor so gelernt, ne? Und das war so mein ja, Hungern war sowas für mich was Gutes stand. Dass ich, das ist so, finde ich jetzt immer noch so Wahnsinn, dass ich wirklich dachte, Hunger ist was Gutes. Weil ich immer dachte, Hunger bringt mich näher an diese Traumfigur, an diese Figur, von der ich mir ganz viel versprochen habe. Und dann, ja, durch Instagram fing das ja bei mir dann tatsächlich an, dass ich durch eine Freundin, die meinte, guck mal, kennst du eigentlich Body Posi Panda? Die findest du doch bestimmt toll. Und die,
ach, da hat es jetzt angefangen.
Da hat mir da erst seit 4 Jahren oder so, ja.
Nein.
Ja, das ist noch nicht so lang.
Ach so.
Das ist alles noch nicht.
Ernsthaft?
Ja, es ist wirklich noch nicht so lang, ja.
Weil das, wenn man das so anguckt, denkt man so, das macht sie bestimmt seit 10 Jahren.
Nee.
Mindestens.
Ich habe mir für mein Buch wirklich alles nochmal angeguckt. Facebook-Nachrichten, Posts, Instagram-Posts, alles nochmal angeguckt und wirklich bin halt wirklich so zurückgegangen. Wann war der erste Post? Was habe ich da geschrieben? Und meine die Fotos damals nochmal angeguckt und mich dann nochmal so rein, ne, mit dem Kopf nochmal so rein. Das war total spannend. Es ist eben noch alles noch gar nicht so lang her. Also dieses, auch mein neuer Körper ist ja noch gar nicht so lange. Da wurde erst in den letzten Jahren, als ich so losgelassen habe von diesen, diese ganzen Denkmuster so rausgeschmissen habe, so wie ich aussehen muss, wie, ja, wie ich dachte, eine schöne Frau muss aussehen muss. Erst jetzt wurde ich ja auch dick, so die letzten Jahre. Das finde ich selber auch so irre, weil davor war das ja das, was nachher, wogegen ich die ganze Zeit so angekämpft habe.
Fühlt sich das für dich so an? Also ich empfinde dich übrigens nicht als ja, dick, aber du nennst dich selber so, ne? Das, aber ich merke immer wieder, das kann ich, möchte ich dir erzählen, dass immer, wenn ich das ausspreche, stocke ich.
Ja.
Das geht, glaube ich, vielen Leuten so, ne?
Das geht voll vielen Leuten so, weil krass, das so eine negative Assoziation, Konnotation
ja,
hat bei uns.
Voll interessant, aber das merke ich ja selber, wenn ich schon sowas sage wie und dann versuche ich das gleich zu relativieren und also, oh, das ist richtig interessant. Also heute schon echt viel gelernt über mich selbst. Jetzt, wo sich deine Figur verändert hat und du
kannst das nochmal sagen.
Ich sag's nochmal, dick. Oh mein Gott. Echt völlig bekloppt. Also hör mal. Also, jetzt wo du dick geworden bist, hast du das Gefühl, es ist wie eine Art nach Hause kommen? Im Sinne von, dass dein Körper zu dem wird, was er jetzt endlich sein darf? Also, fühlt sich das für dich so an?
Zu Hause kommen habe ich mir tatsächlich noch nie überlegt, aber ich habe eher so ein, ja, dass wir so zusammenkommen auf jeden Fall, dass es nicht mehr so ein Feind ist, den ich bekämpfen muss, sondern schon, dass es so, ja, so der Körper ist, den ich bekommen habe und dass der gut ist, gut genug ist sowieso und dass es eher so eine Freundin ist, also so, dass ich so an so einem Prozess bin, ja, dass auch, ja, es vielleicht auch so nach Hause kommen oder so ein, ich fühle mich jetzt auf jeden Fall so wohl, dass ich es manchmal so komisch finde, wenn Leute mich dann so fragen, ja, so Sachen fragen so oder sagen, Mensch, du bist ja mutig. Und ich denke immer, ja, warum bin ich denn mutig? Das ist einfach nur mein Körper. Also, dass ich mich so fotografiere mit im Bikini oder sowas. Aber, also ich fühle mich schon sehr, sehr stark auch. Das merke ich jetzt.
Das
wo
ist
ich so,
super, ja.
Ich fühle mich stark und auch so, ja, auch schon so angekommen auf jeden Fall, ja.
Ja, und ich empfinde das so, als würdest du den Raum einnehmen, der dir schon immer zustand.
Oh.
So fühlt sich das für mich an.
Mm.
So, weißt du, so dieses, und jetzt nehme ich mir alles.
Ja, das ist sehr schön, ja.
Weil ich mich das traue, weil ich es darf. Und ich esse mich jetzt, und mit Essen meine ich nicht Essen nur, sondern mit Essen, mit Sattwerden meine ich alles, weißt du? Dieses satt an Glück, satt an Geld, satt an Zufriedenheit und an, auch an Essen, ganz ehrlich, Genuss ist alles.
Ja, natürlich, das und, ist ja auch was ich immer noch quasi am Lernen bin.
Ja.
Dass es okay ist, was zu essen, was einem einfach schmeckt und dass man sich satt essen darf. Es ist nach so einer langen Zeit nicht so einfach. Das mir so selber zuzugestehen, aber so dieses, Ja, auch das, dass ich mich jetzt eben so bunt anziehe, dass ich mich nicht mehr verstecke, dass ich eben wirklich Raum einnehme und das auch genieße. Oder ja, ich merke das, glaube ich, manchmal gar nicht selber, aber ich höre das dann manchmal von anderen, die das sagen, dass es so sich so anfühlt. Und das ist voll das schöne Kompliment natürlich auch, ne, wo ich so viele Jahre wirklich eher immer dachte, ich muss. Und sowieso, ne? Ich darf nicht. So wie mit so einer angezogenen Handbremse. Ich darf nicht laut sein, ich darf bestimmte Sachen nicht tragen, weil die anscheinend nicht zu meinem Körper passen. Und mich in Bauch weg, Hosen gequetscht habe und was weiß ich was. So. Und jetzt lasse ich es einfach raus und ja, fühle mich gut.
Ja, voll gut. Ich muss an das Lied von Udo Lindenberg denken, wo er seinem eigenen Körper dankt, der ihn durch die Alkohol- und Drogenzeit gebracht hat. Und tatsächlich habe ich das jetzt auch gelernt für mich, mich regelmäßig bei meinem Körper zu bedanken. Und so einmal die Woche oder jetzt auch nach dem Buch schreiben, meine Arme anzufassen und zu sagen, ihr habt echt krass mitgemacht. Wow, danke. Weißt du, so, es ist so irgendwie schön, wieder in Kontakt mit sich selber zu kommen. Manchmal denke ich mir halt, für was dieser Stress? Ernsthaft für Newsletter? Ernsthaft für irgendwelche Leute, die einem sagen, die Deadline, das Shooting ist eingehalten, jetzt in deiner Welt, in meiner Welt waren es andere Sachen. Na und? Die merken, und das Schlimmste war für mich, als ich gemerkt habe, die Leute merken gar nicht, wenn ich eine Woche nicht online war. Das ist enttäuschend und gleichzeitig befreiend auch.
Ich finde es total befreiend. Ja. Ich war ja letztes Jahr öfter mal wirklich Monate nicht online. Und auch wegen dem Buch und auch, weil ich einfach überfordert war, weil es mir alles zu viel war. Und habe mich dann auch gewundert, 3 Monate war ich nicht da. Natürlich haben ein paar geschrieben, aber der Großteil hat es gar nicht bemerkt.
Ja.
Was auch total befreiend. Ich versuche mich da auch immer noch, es funktioniert ja auch nicht immer, ne? Aber sich von sowas frei zu machen, so von diesem, dass man immer präsent sein muss, dass man immer irgendwas raushaut auf irgendwelchen Kanälen, dass man immer alles teilt und so, das war letztes Jahr, ich habe echt so viel gelernt in diesem Jahr, letztes Jahr, Wahnsinn. Also vor allem auch über mich, so über dieses, wie ich über mich denke und wie ich denke, andere denken über mich und wie ich ständig denke, ich muss irgendwas machen. Und ich weiß, dass meine Therapeutin auch ganz oft sagt, jetzt, puh, jetzt atmen Sie doch erstmal durch. Also wie oft sie mich auch wiederholt hat und meinte, ja, müssen, können, sollte. So, sie sind, also so dieses, ich sehe dich, dann manchmal hält sie mir so einen Spiegel vor und ich denke so, oh Gott, ja, stimmt, schon wieder, bin schon wieder voll in diesem, was ich denke, andere denken oder wollen von mir oder wie ich so da, ne, was ich so machen soll und was will ich denn eigentlich? Eigentlich will ich auf dem Sofa liegen.
Ja, ja, so, genau.
Ist auch okay.
Ja, das wollte ich dich jetzt nämlich auch fragen. Was sind so deine nächsten Wünsche? Weißt du, wenn du jetzt nicht sagst, sowas wie Buch schreiben, aber vielleicht hörst du diesen Podcast in 10 Jahren nochmal und dann sagst du, guck mal, damals habe ich schon gesagt, dass ich eine eigene Kollektion oder so. Wenn du jetzt wirklich geldunabhängig oder Zeit, egal, was wäre so richtig dein großer Wunsch?
Mein allergrößter Wunsch gerade ist, tatsächlich nach Island zu ziehen.
Geil.
Und da, also es ist wirklich ein richtig, richtig großer Wunsch. Und ich denke da jeden Tag dran mehrmals. Und ich weiß nicht so genau, was ich da machen möchte. Also es ist gerade kein Buch schreiben. Es ist auch nicht unbedingt eine Modekollektion, sondern es ist eher wirklich dieser ganz große, auch so eine Sehnsucht nach so einem, also nach so einer größeren Verbundenheit auch mit Natur. Das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen, aber ich merke immer wieder, wenn ich in Island bin, dass es mir da einfach insgesamt so viel besser geht, weil ich mich da sehr wohl fühle, auch mit Menschen. Ich lerne ja auch seit 2 Jahren die Sprache. Und ich so gerne da wohnen möchte, vielleicht erstmal für ein Jahr oder für 2, aber wenn ich jetzt alles Geld hätte, also ich werde es wahrscheinlich auch machen ohne Geld, aber das ist auf jeden Fall das, was als Nächste für mich so auf der Liste steht. Gar nicht, also es hat so gar nichts Berufliches quasi. Also ich würde erstmal gucken, was ich da machen kann. Aber wirklich so, es geht eher um dieses, gerade jetzt dieses letzte Jahr hat mir auch nochmal gezeigt, dass ich nicht in so einer großen Stadt mehr wohnen will, weil mir einfach voll viel fehlt und weil es einfach alles so weit weg ist. und ich lieber in einem, wo leben will, wo man schneller in der Natur ist. Und Island ist einfach, ich weiß nicht, mein Herz ist da so, irgendwas ist, ich weiß nicht, ob ich da schon mal war in einem vorigen Leben.
Kann das sein?
Wahrscheinlich, mein Sohn sagte eben auch, dass er sich eigentlich sicher ist, dass ich mal eine Wikingerfrau war.
Das kann sehr
und
gut sein.
Und wo er es gesagt hat, dachte ich so, ey, es stimmt total, es könnte gut sein, dass ich eine Wikingerfrau war.
Ja?
Ja, irgendwie schon. Also
ich bekomme gerade Gänsehaut, es ist, da ist mit Sicherheit was dran. Weil ich glaube, immer wenn man etwas ausspricht und man hat das Gefühl, ja, dann, weißt du, ist doch scheißegal.
Er hat das so von sich aus gesagt und hat das so beschrieben und dachte ich so, hä, stimmt eigentlich. So, das würde voll gut passen. Also so eine, die aber auch schon das Schwert so oder das Schild in der Hand hat und kämpft und so laut ist und vorne rausgeht.
Wie heißt das Wikinger-Mädchen? Vicky, ne?
Vicky halt. Ist das ein Mädchen? Ich weiß gar nicht, oder ist das ein Junge?
Ich weiß es auch gar nicht. Ich dachte, Vicky wäre ein Mädchen.
Ach so, ich dachte immer, man weiß es nicht, oder? Ist
das
ein Mädchen?
Oder ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall, Vicky ist
immer
cool. Ich habe es auch
nicht geguckt.
Ich habe es früher geguckt, aber es ist echt schon lange her. Aber das wäre auf jeden Fall wirklich mein allergrößter Herzenswunsch. Und ich hoffe, wenn ich dann unser Gespräch in 10 Jahren oder 5 Jahren höre, dass ich dann in Island sitze oder wo auch immer ich bin und denke, ja, siehst du, man muss es immer mal wieder, man muss es einfach aussprechen. Weil meine Wege sind in der Vergangenheit immer so entstanden, dass ich sie im Kopf schon gedacht habe und gesehen habe.
Ja.
Aber sie im Realen, also wirklich auch dieses allein nach Hamburg ziehen, wenn man vom Dorf kommt, war so ähnlich. Und so hoffe ich, dass das mit Island auch irgendwie aus meinem Kopf dann irgendwann sichtbar wird, wo die Straße lang geht oder wo der Weg lang geht.
Ich bin mir so sicher, dass genau so Magie anfängt. Je verrückter dich, wobei ich glaube, du bist inzwischen an so einem Moment, dahinter fragt man auch nicht mehr die Dinge, die du sagst, oder? Also bei mir ist es jetzt so, wenn ich was erzähle, da sagen inzwischen ganz selten Leute, oh, du bist so verrückt und das wird gar nichts wahr.
Stimmt, ja.
Sondern inzwischen sagen eher meine Freunde, ey geil, was ist jetzt los? Klar, wenn das jemand schafft, dann du.
Mm.
Also das ist natürlich auch dann wieder ein Druck, ne? Aber ich bei dir hinterfragt man das jetzt auch nicht mehr, oder? Also ich denke jetzt nicht, ey, ernsthaft, Island, geht doch gar nicht, sondern ich denke eher, ja klar, auf jeden Fall.
Ja, das denken natürlich auch, genau, viele Leute, höre ich das natürlich auch. Klar, wenn man natürlich schon einige Sachen im Leben irgendwie gewuppt hat oder irgendwie hingemeistert hat, also schwierige Situationen, dann ich versuche ja auch schon, also dadurch, dass ich schon Isländisch lerne, sind die Gedanken ja auch schon sehr da und alle meine FreundInnen wissen, dass das für mich so ein Ort ist, der mich einfach wahnsinnig glücklich macht und natürlich weiß ich, wenn ich da wohne, dass es dann auch einen Alltag gibt und dass es nicht jeden Tag, dass man nicht jeden Tag irgendwie in der Natur sein kann, aber es ist egal, also Hauptsache.
Nee, ich glaube, du lebst in der Natur.
Man lebt anders dort. Man lebt auch sehr viel anders mit dem Wetter, das ja extrem unbeständig ist. Das kann sich innerhalb von ein paar Sekunden wirklich komplett ändern. Also man, das habe ich da schon mitbekommen hab an Wettern. Es ist hintereinander, was da alles passiert. Ne? Das können wir ganz gar nicht vorstellen. Und da ist ja der Weg zum Supermarkt schon manchmal ein Abenteuer. Also. Und ich merke auch, dass ich so, jetzt bin ich schon so lange, seit 97 in Hamburg, aber mir fehlt auch so eine Herausforderung und so ein Abenteuer und sowas, auch was Neues kennenzulernen und auch was, ja, so eine Herausforderung wirklich zu haben. Also natürlich wird das schwierig, für meinen Sohn wird das auch schwierig, weil er muss dann auf eine Schule mit in der Pubertät mit einer neuen Sprache, es gibt keine englische Schule, es ist ja kein großes Land, dann muss er eine neue Sprache, also es wird eine große Herausforderung. Ich habe voll Lust auf sowas, ich habe voll Lust auf so ein, ja, was Neues auszuprobieren. Und
voll geil, wirklich. Also ich sehe dich da auch schon auf so einer, keine Ahnung, mit Tieren. Irgendwie sehe ich auch Tiere da.
Ich sehe auf jeden Fall auch Tiere. Ich habe auch schon einen Namen. Oder wir haben auch schon über, also einen Hund natürlich. Und mein Haus ist auf jeden Fall blau. Oder unser Haus ist blau. Ich weiß nicht warum. Ich habe es schon ein paar Mal geträumt, auch witzigerweise,
geil,
das Haus. Aber die isländischen Häuser sind oft blau. Also es ist jetzt auch keine mega
Hey,
aber
ist egal. Ja,
ja. Ja, also soweit ist es dann auch schon. Ich hoffe, bin gespannt, was passiert, was so in der nächsten Zeit so kommt. Aber ja, ich folge einfach mal den Gedanken und bin da auf jeden Fall auch ganz zuversichtlich, dass das, wenn die Zeit dann reif ist, so, ne, dann kommt auch irgendwas um die Ecke,
ja,
irgendeine Opportunity, irgendeine Möglichkeit, irgendein Angebot, oder ich spreche das auch deshalb ja schon oft auch so aus, weil es irgendjemand sagt dann, ach, da habe ich doch eine tolle Idee für euch, oder für dich, einen tollen Job.
Mhm. Ja, also ich, was hat mir eine Bestseller-Autorin, die ich auch mal im Podcast hatte, gesagt, sie meinte, das Schreiben ist nicht der Punkt, sondern wenn du schreiben willst, geh in die Energie. Stell dir jeden Morgen vor, du bist eine erfolgreiche Schriftstellerin. Und dann lebst du so, ja, in dieser Energie. Du ziehst dich so an, wie du denkst, dass sich erfolgreiche Autorinnen anziehen. Du sprichst so, du benimmst dich so. Du gehst auch in Cafés, weil du vielleicht denkst oder fühlst, das würde ich machen, wenn ich eine erfolgreiche Autorin wäre. Und ganz ehrlich, ich hab das gemacht und da hat sich ganz viel bei mir kreativitätsmäßig verändert. Und ich bin so überzeugt, wenn du gleich nach Hause fährst auf dem Fahrrad und dann wirklich dieses Haus fühlst und das nochmal richtig reingehst, ich glaube, weißt du, das wird die ganze Zeit gesendet und unsere Worte, das sind so echt wie Zaubersprüche.
Mm.
Und das, was wir sagen, deswegen müssen wir ganz doll aufpassen, was wir auch über uns sagen.
Ganz genau, ja.
Die Dinge, die werden wahr, ganz oft wahr. Und deshalb immer in diese Magie. Ich glaube an die Magie. Ich fühle auch die Magie. Mm. Und weißt du, wenn du mir sagst, dass du eine Wikingerfrau mal warst, denke ich in keinster Millisekunde, ja, genau. Gar nicht. Das erklärt ja auch schon viel, weißt du? Und ja, ich kann mir so vorstellen, die Tiere, das Häuschen und immer schöne Kleider.
Ja, irgendwas mit Menschen. Also ich kann mir auch, ich bin ja auch gerne mit Menschen. Ja, wer weiß, was passiert. Also so. Irgendwas wird kommen.
Irgendwas wird kommen. Die Welt wird sich verändern sowieso.
Mhm.
Deswegen sollten wir uns auch bereit machen für einen großen Wandel, auch für uns. Ich will auch aus Hamburg weg, aber nicht nach Island.
Nee, verstehe ich. Das ist wirklich kalt. Schon sehr kalt. Also ich muss mal gucken, wie das dann ist, wenn man dann da wirklich, ich war jetzt schon zu allen Jahreszeiten dort, aber natürlich noch nicht zusammenhängend über mehrere Monate, immer nur so 2, 3 oder 5 Wochen auch mal, aber jetzt nicht. Ich glaube, wenn man dann von November bis Mai ist schon eine lange Zeit mit Schnee und so eine lange Zeit, die sehr kalt ist. Das muss ich dann auch mal sehen, ne? Wie das dann so ist, wenn man dann vor Ort ist.
Ja.
Aber da ich ja mein Lieblingshobby da auch wunderbar, also Eiskunstlauf ja auch wunderbar machen kann, ist es ja eigentlich für mich perfekt. Also ich mag das ja eh, also gerne, wenn das kalt ist.
Hammer. Wir sprechen jetzt schon seit über einer Stunde. Was würdest du jungen Frauen empfehlen, die einfach fühlen, irgendwas stimmt hier nicht? Was hättest du damals für dich auch gerne gewusst, was du heute weißt?
Oh, ich hätte mir damals gewünscht, dass jemand sagt, dass es nicht an mir liegt, sondern dass das System so ist, dass einfach Millionen von Menschen, Frauen, Mädchen vor allem, sich nicht wohlfühlen. Dass da eben eine riesige Industrie dahinter steht, vor allem die Makel in uns sehen, vor allem das sehen, was anscheinend nicht schön oder gut genug ist, um dann irgendwelche Produkte zu kaufen. Ich glaube, ich hätte das toll gefunden, wenn Frauen, Menschen in meinem Umfeld das mir gesagt hätten oder mir feministische Literatur auf den Tisch gelegt hätten, gesagt hätten, hey, lies das mal. So dieses, das hätte mir wirklich sehr geholfen. Was mir nicht geholfen hat, waren Menschen, die mir immer wieder gesagt haben, was mit mir nicht stimmt. Also, das war nicht hilfreich.
Tja. Du weißt was, ich hätte noch so viele Fragen und so viele ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, als würden wir uns schon, vielleicht war ich auch, ich erzähle dir was über Wikinger gleich, aber das mache ich nicht öffentlich, weil die Leute, die uns zuhören, werden dann mir nie wieder zuhören.
Meinst du?
Ja, erzähl dir lieber wirklich offline und vielleicht irgendwann dann im Podcast. Weißt du, du bist so eine, das muss ich ganz kurz einmal meine Emotionen sammeln, um nicht irgendwie, du bist so eine große Seele, weißt du, die in Strukturen so oft festhing, für die deine Seele einfach nicht. Unabhängig, scheiß auf den Körper, weißt du? Mm. Scheiß auf alles, sage ich mal. Diese äußerlichen Faktoren von Körper oder Herkunft, Geld, bla bla bla. Aber so, ich glaube, deine Seele ist so riesig und so weit und so bunt. Und die will einfach so abgehen, weißt du? Und ich glaube, davon sollten wir noch mehr von dir lernen.
Oh, das danke.
Wirklich, das ist wirklich das, was ich... Ich sehe dich ja seit 2 Stunden und das merke ich so richtig. So dieses... Ich habe so Lust, mit dir zu fliegen, weißt du? So,
oh, danke.
Ja, danke für deine Stunde und
vielen
deine
Dank.
Zeit.
Danke für deine Worte, ich bin ganz... Ja, das berührt.
Schön. Bis dann.
Tschüss.